Lückenlose Überwachung bei Tag und bei Nacht, immer bessere digitale Manipulation und vielleicht sogar ein Great Reset. Ist das die Zukunft, auf die wir zugehen? In dieser Ausgabe von Hartl Senf beschäftige ich mich mit einem Buch von einem Denker, den du vielleicht persönlich noch nicht gehört hast, aber die Denkweise ist unfassbar weit verbreitet. Und zwar geht es mir hauptsächlich um dieses Buch von Yuval Harari, das heißt Homo Deus, und allgemein über sein Denken. Erstmal, warum ist es relevant? Naja, weil es wahnsinnig viel gelesen wird. Er ist eigentlich der Autor schlechthin, der international am Buchmarkt das Thema Zukunft des Menschen dominiert. Er kommt aus Israel, ist Geschichtsprofessor und ist ursprünglich bekannt geworden mit Büchern wie Eine kurze Geschichte der Menschheit, Sapiens. Aber er ist nicht dabei stehen geblieben, sondern mit Büchern wie 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert oder diesem Buch Homo Deus schreibt er auch über die Zukunft. Und er entwirft ein Bild von der Zukunft, das deshalb so wichtig ist, weil so mächtige Menschen es offensichtlich für so wichtig erhalten. So sagt Barack Obama zum Beispiel oder Emmanuel Macron oder auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Harari zu einer der wichtigsten Denker für ihn gehört. Er hat auch oft gesprochen, Harari, beim World Economic Forum in Davos, und jene, die sich mit dem Thema Great Reset von Klaus Schwab und vierte ökonomische Revolution und so weiter beschäftigt haben, die kommen an diesem Thema von Harari auch nicht dran vorbei. Ich werde jetzt über Great Reset und über diese Sachen, was ja auch während Corona eine unglaubliche Wolke von Überlegungen, von Befürchtungen, auch von Theorien entwickelt hat, heute nicht so viel sagen. Ich möchte hauptsächlich über diese Denkweise, über dieses Menschenbild von Harari sprechen. Und einmal mehr, wenn du selbst noch nie ein Buch von ihm gelesen hast, dann sind dir ein paar von den Grundannahmen Hararis Denken total vertraut. Also die Grundannahmen, so, dass der Mensch im Wesentlichen ein Tier ist und das Gehirn im Wesentlichen sowas wie ein Computer ist, dass es Bewusstsein und freien Willen nicht gibt, dass es nur Simulationen sind und dass eines Tages Computer so Intelligenz entwickeln werden und Bewusstsein entwickeln werden, die Singularität kommt und dann eines Tages vielleicht auch die Roboter und die Maschinen uns überwinden werden. Ganz, ganz, ganz viele Filme drehen sich ja auch um diese Sache. Der erste vielleicht überhaupt, der richtig bekannt wurde, war Terminator, wo Arnold Schwarzenegger schließlich zurückreist in die Zeit, um die Menschheit davor zu warnen, beziehungsweise den einen Jungen hier zu retten. Und natürlich die Matrix-Trilogie, jetzt ist ja der vierte Film auch rausgekommen von Matrix, die spielt es auch durch, und viele, 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 viele andere auch. Vielleicht ist der erste Film, der das so richtig im großen Stil durchgedacht hat, kennt ihr noch Raumschiff Enterprise, die Borg, ne, dieses viereckige Ding, das ist auch schon so eine Zukunftsvision. Aber jetzt kurz zu der Denkweise von Harari, und dann will ich sie kritisieren, warum sie meines Erachtens wirklich Geschwätz ist, aber vielleicht nicht ganz ungefährliches Geschwätz. Also erstmal, was ist seine Theorie? Seine Theorie ist Evolution. Es gibt Tiere, und ein Tier, nämlich wir haben einfach mehr Hirnmasse aus bestimmten Gründen entwickelt und haben uns deshalb gegen die anderen Tiere durchgesetzt. Und um dieses uns durchsetzen sozusagen moralisch zu legitimieren, haben wir so eine Story erfunden, dass wir halt wirklich besser sind, dass wir halt Geschöpfe Gottes sind zum Beispiel, dass wir Bewusstsein haben, dass wir freien Willen haben, was natürlich alles Quatsch ist. Der freie Wille existiert nur in den imaginären Geschichten, die wir Menschen erfunden haben, sagt Harari. Und jetzt sagt er, die Evolution ist jetzt aber so weit fortgeschritten, dass nicht nur unser Hirn natürlich ein super Rechner ist, sondern wir so gute Rechner gebaut haben, dass diese Rechner eines Tages unser Hirn überholen werden, beziehungsweise werden Mensch-Maschine-Kombinationen entstehen. Er persönlich sagt auch, dass das Handy schon sowas ist. Also Handy ist Teil unserer Persönlichkeit schon geworden. Und er glaubt, dass das noch weitergehen wird. Hauptsächlich auch, und da hat er die gleiche Denkweise wie der Klaus Schwab in seinem Buch über die kommende industrielle Revolution, dass durch die Biotechnologien der Mensch ein hackbares, ein hackbares hackable, hackbares Wesen geworden. Es ist also nicht so hacken, sondern wie man sich in einen Computer einhacken kann, so kann man sich ins menschliche Genom in der Zukunft einhacken, sodass der Mensch zum ersten Mal in der Geschichte nicht nur die Welt verändern kann, also Berge abtragen oder Tiere einsperren oder Bäume umzüchten, sondern sich selber radikal neu definieren kann. Sehr interessant, er sagt zum Beispiel auch, dass Menschen sozusagen selber entscheiden können, welchem Geschlecht sie sich zuordnen. Also wenn ein Mann sagt, er fühlt sich aber als eine Frau, dass er dann auch sagen kann, er ist eine Frau. Er sagt, das ist nur der erste Schritt. Da, wo es weitergehen wird, ist, dass der Mensch generell fluide wird, Mensch-Maschine oder Mensch-Tier-Chimären entstehen werden. Und das Interessante ist, dass Harari diese Zukunft relativ positiv sieht. Also da kommen wir nachher noch dazu. Das machen wir nicht so klar, warnt er jetzt davor oder sagt er, das ist gut. Aber er sagt grundsätzlich, wir werden uns daran gewöhnen, dass halt normal ist, dass wir zum Beispiel alle unsere Körperfunktionen messen werden und die automatisch in ein Internet, ein Internet of Bodies, ein Internet der Körper hochgeladen werden, sodass man immer praktisch überwachen kann, was sind die Körperfunktionen. Das ist natürlich total toll für die Gesundheit. Er sagt, wir werden bestimmt auch irgendwelche biometrischen Armbänder während dem Geschlechtsverkehr gerne tragen, um unsere Sexualperformance zu steigern. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das sich wirklich durchsetzen wird, aber er ist positiv. Er sagt, vielleicht wird auch sowas wie so ein Übermensch entstehen. Vielleicht wird eine besondere Klasse von Menschen entstehen, die halt Implantate im Gehirn haben, wo sie halt noch viel klüger werden und so und mehr Gehirnrechenleistungen sich besser erinnern können und sich dann gegen andere Menschen vielleicht durchsetzen. So. Das klingt alles ein bisschen nach Science Fiction, wenn nicht riesengroße Firmen an genau diesen Technologien jetzt arbeiten würden. Man nennt das auch Transhumanismus, das ganze Projekt, den Menschen zu optimieren. Und daran ist ja erstmal sehr, sehr, sehr viel Gutes, wenn es zum Beispiel darum geht, unheilbare Krankheiten zu heilen. Ja? Und jedes Implantat, das es auch jetzt schon gibt, jede Prothese, ist ja eine sozusagen Verbesserung oder eine Veränderung des menschlichen Körpers, ein Herzschrittmacher auch. Von daher, die Medizin hat da viele Möglichkeiten. Was Harari zu Recht aber sieht, ist, dass natürlich ethisch und philosophisch sich ganz neue Fragen stellen. Und die Philosophie wiederum, die Harari vorschlägt, die halte ich für total Banane. Wir müssen auf ganz andere Art und Weise, finde ich, diese Fragen bestellen. Was heißt, finde ich? Es gibt Forscher, die da viel tiefer drin sind. Ich gebe jetzt einfach nur mal meinen Senf dazu, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Mir sind drei Sachen aufgefallen, die ich hochgradig eigenartig finde in dieser ganzen Denkweise. Das erste ist, Harari ist in allem, was er schreibt, ein Hardcore-Reduktionist. Reduktionismus bedeutet, ein komplexes Ding, irgendwas wird reduziert auf eine Sache. Und dann wird gesagt, es ist nichts weiter als das. Und das macht Harari ständig. Egal, ob es die Kunst ist, ob es das Bewusstsein ist, ob es der Staat ist, ob es die Religion ist, ob es Musik ist. Am Schluss ist nichts anderes dahinter, als dass dieser Hirncomputer sich durchsetzt gegen andere Tiere oder sowas. Also hardcore-darwinistisch könnte man sagen. Und jetzt, was ist das Problem an Reduktionismus? Das Problem ist nicht die Reduktion, denn du kannst allerhand auf was anderes zurückführen. Du kannst zum Beispiel eine Symphonie von Beethoven, ja, mit Geigen und Streichern und Pauken und dauert 38 Minuten, du kannst die darstellen als Schallwellen. Ja, du kannst die darstellen grafisch als Schallwelle. Das ist eine Reduktion. Das ist kein Problem. Wenn du sagst, rein akustisch auf Schallwellen runtergerechnet, sieht es so aus. Das heißt aber nicht, dass die Symphonie nichts anderes ist als Schallwellen. Denn was ist die Symphonie? Naja, die gibt es auch, wenn du sie transponieren würdest oder wenn du eine Klavierfassung davon schreiben würdest, dann sähen die Schallwellen ganz anders aus. Wäre auch immer die gleiche Symphonie. Oder allein, wenn jemand anders sie spielt, sieht sie schon anders aus. Die Symphonie ist auch das, was auf dem Blatt Papier steht. Die Symphonie ist viel mehr als nur das, was in den Schallwellen sich niederschlägt. Und so geht er ständig vor, auf eine Art und Weise, die haarsträubend ist und die sehr, sehr, sehr eng an dem dran ist, wie wir heute computerbasiert allgemein denken. Wir leben ja in einer Zeit der Simulationen. Es lässt sich ja unglaublich viel auf reduzierte Weise darstellen, sodass wir glauben, in einem Zoom-Gespräch bin ich ja wirklich da, weil ich höre ja und ich sehe ja und irgendwie ist es ja auch real. Und deswegen träumen wir von virtuellen Welten, die werden irgendwann kommen und dann setzen wir uns solche Brillen drauf und oh. Und weil eine 3D-Illusion auf unserer Netzhaut erzeugt wird, sagen wir, das ist dann das Metaverse, das ist ein neues Universum oder das sind virtuelle Realitäten. Und was wir nicht sehen, ist, es ist ein mikrokleiner Ausschnitt von Realität. Du kannst über Zoom niemanden anfassen. Du kannst, wenn du mit jemandem zoomst, nicht mal der Person in die Augen schauen, geschweige denn sie berühren, sie riechen, wirklich körperlich nah sein, irgendwas zusammen tun. Es sind immer nur die Augen und bestenfalls noch die Ohren, die beteiligt sind, ein paar Fingerspitzen und sonst nichts. Es ist nicht das Gleiche, es ist nur eine Simulation. Anderes Beispiel, man könnte sagen, natürlich lässt sich ein Wasserfall auch als mathematische Gleichung darstellen. Und dann kannst du wahrscheinlich berechnen, wie schnell das Wasser runterfällt und wie viel Wasser da pro Sekunde durchfällt. Aber wenn du dich unter die mathematische Gleichung stellst, wirst du halt nicht nass. Du wirst durch den Algorithmus nicht nass und genauso wenig ist die Welt, wie Harari schreibt, ein Datenstrom. Das ist so eine klassische naturalistische Metapher, das ist wirklich lustig. Reduktionismus funktioniert immer so. Ja? Bei Darwin, der hat herausgefunden, dass es Selektion und Mutation gibt und auf einmal ist alles in der ganzen Biologie nur noch Selektion und Mutation. Und der Karl Marx hat herausgefunden, dass es einen Kampf zwischen den Klassen gibt und auf einmal ist alles auch wieder hin, bis Kunst und bis Religion, nichts weiter als ein Ausdruck vom Klassenkampf. Also man könnte auch ein bisschen spöttisch sagen, wenn du einen Hammer hast, sieht auf einmal alles wie ein Nagel aus. Also ein Teil der Reduktion stimmt, die Welt lässt sich als Datenstrom darstellen, das heißt aber nicht, dass die Welt nur ein Datenstrom ist. So, Harari ist hardcore reduktionistisch und es ist nicht nur Harari so, sondern es sind ganz viele Menschen so, die so total naturwissenschaftlich orientiert sind. Jetzt, nicht falsch verstehen, die Naturwissenschaften sind mit Abstand das beste Werkzeug, das wir haben, um die natürliche Welt zu erforschen. Aber eben nur die natürliche Welt. Während der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie schwer es ist, dieses Wort zu verwenden, Believe the Science oder Volk der Wissenschaft. Weil die Frage ist dann, welcher Wissenschaft genau? Nur der Virologie oder auch der Psychologie? Also spielt es zum Beispiel auch eine Rolle, wie Leute darauf reagieren, wenn sie wochenlang nicht aus dem Haus gehen dürfen. Das ist ja auch Wissenschaft, halt eine andere. Oder Ökonomie, also welche Folgen für das Gesundheitssystem entstehen denn eigentlich, wenn wir viel weniger Steuern erwirtschaften können, weil wir nicht mehr arbeiten können wegen Lockdown. Ne? All das sind Wissenschaften, aber halt unterschiedliche Wissenschaften. Und der Naturwissenschaftler neigt nicht selten dazu, wie überhaupt der Vertreter jeden Fachbereichs, ich bestimmt auch, sein eigenes Fachbereich zur Mitte der Welt zu erklären. Und auch das ist eine Form von Reduktionismus. Ich persönlich glaube, die einseitige und ausschließliche Verwechslung der Realität mit dem, was sich naturwissenschaftlich beschreiben lässt, ist der größte religiöse Fundamentalismus der Gegenwart. Also Fundamentalismus und Religion ist klar, was es bedeutet. Naturwissenschaften als den einzigen Zugang zur Realität zu beschreiben, ist meines Erachtens religiös fundamentalistisch. Denn die Wahrheit besteht nicht nur aus Natur. Wir Menschen sind von Anfang an in einer sozialen Interaktion mit der Welt. Wir nehmen die Welt auf unterschiedlichste Weise wahr, nicht nur durch unsere Sinne. Und selbst unsere Sinneswahrnehmung ist deutlich komplexer. Sie hat zum Beispiel was mit Wertigkeiten zu tun. Nicht alles, was wir sehen, ist uns gleich wichtig. Wir treffen also schon persönlichkeitsorientierte Vorentscheidungen für das, was wir überhaupt als Realität erachten. Also früher als man will, ist man in philosophischen, in psychologischen, in sinnorientierten Fragen und nicht mehr in nur naturwissenschaftlichen. Reine Naturwissenschaft kann Natur erklären in einem bestimmten Umfang. Alles darüber hinaus brauchen wir andere Sinnfelder, könnte man zum Beispiel sagen, um uns in der Natur zu orientieren. Das Zweite, was mir bei Harari auffällt, was ich ganz, ganz, ganz eigenartig finde, ist, dass er so apersonal ist. Also er glaubt es ja auch irgendwie, dass wir Menschen gar kein Ich haben. Also ich denke mir so, krass, da schreibt ein Typ in seinen Computer, ein Ich gibt es nicht. Und ich würde sagen, wessen These ist das denn jetzt? Also wer spricht denn gerade zu mir? Also, oder wenn er sagt, unser Hirn ist nur ein Computer und in echt gibt es kein Bewusstsein, sage ich wirklich. Du sagst von dir, dass du kein Bewusstsein hast. Das finde ich ganz dramatisch. Also die Vorstellung, wie, wenn jemand schreibt, der Mensch ist ja auch nur ein Roboter, klingt es toll. Aber stell dir mal einen Menschen vor, der dir gegenübersteht und sagt, ich bin ein Roboter. Also da wird es mir ein bisschen gruselig zumute. Da sage ich irgendwie, ich habe das Gefühl, Harari schreibt über den Menschen, als wäre er selbst keiner. Als wäre er selbst noch nie verliebt gewesen, hätte er noch nie in einem Grab eines Freundes geweint, hätte keine alte Mutter, würde nicht manchmal nachts wach liegen und sich tiefe Fragen stellen, als hätte er noch nie existenzielle Angst gehabt. Er schreibt so, als wäre er selbst überhaupt kein richtiger Mensch. Und ich frage mich auch, das ist jetzt wirklich nur eine Mutmaßung, aber ganz am Schluss schreibt Harari, dass er, ich glaube, das ist sogar der erste Ansatz, der erste Eintrag unter Danksagung. Genau, er dankt besonders seinem Lehrer Satya Narayan Goenka, der ihn in die Technik der Vipassana-Meditation eingeführt hat. Ich frage mich, ob seine Vorliebe für diese Form des Buddhismus es vielleicht auch daher kommt, weil der Buddhismus das auch lehrt, was er auch sagt, dass es im Letzten nur darum geht, das Leiden zu besiegen und das Selbst ist nur eine Illusion. Ich glaube, dass der Satz komplett widersprüchlich ist und unsinnig ist, wenn ein Mensch sagt, das Ich gibt es nicht. Man müsste immer zurückfragen, wer stellt denn solche Theorien auf? Also hochgradig philosophisch nicht überzeugend. Das Dritte, wo ich ihm widersprechen würde und was ich nicht glaube, ist die grundsätzliche evolutionäre und ich verstehe, ich habe nichts gegen Evolution, um das geht es mir nicht. Natürlich gibt es evolutive Prozesse. Die Frage ist, ob sie alleine alles erklären können. Man ist zum Beispiel die Frage, kann man die Entstehung von Literatur evolutiv erklären oder von Kunst? Ist gar nicht so leicht, da gibt es gewisse Hinweise und gewisse nicht. Bei Harari ist auffällig, er kann kein anderes Gedankenmodell denken als nur das der Hörentwicklung. Also, die Kunst wurde einfach nur erfunden aus evolutiven Gründen. Die Moral einfach nur aus Gründen, das Selbst, einfach nur aus dem Grund des Ich-Bewusstsein, das freie Individuum, all das wurde nur erfunden, um die Höherentwicklung von Homo sapiens voranzutreiben. Und ich frage mir, warte mal, aber Höherentwicklung, wohin denn? Also wenn das praktisch die Leiter ist, die man am Schluss wegwirft, dann finde ich die Leiter interessanter als das, wo man oben ankommt. Also wenn die Leiter ist Freiheit, Selbstbewusstsein, Gott, Sinn, Moral, Gesellschaft, Kunst und das ist die Leiter, über die wir hinwegschreiten müssen, um uns höher zu entwickeln, dann erinnert mich das wie an ein Zitat von Kant, ich glaube in der Kritik der Urteilskraft steht es, wo er in einem seiner seltenen poetischen Stellen, Kant ist ja sonst oft eher sehr dürr, schreibt, das ist so ähnlich wie die Taube, die den Luftwiderstand unter ihren Flügeln spürt und sich vorstellt, wie viel freier könnte ich noch fliegen, wenn es gar keine Luft gäbe. Ja, so ähnlich ist es bei Harari. Er schreibt über die Höherentwicklung des Menschen, aber eigentlich träumt er von der Abschaffung des Menschen. In dieser Luft, die da oben weht, die ist so dünn, die ist so vakuumähnlich, dass da niemand mehr überleben kann. Und das Erstaunliche ist, dass ihm das offenbar nicht auffällt, dass er nicht die Entstehung von Homo Deus, also dem Menschgott, beschreibt, ja, dass er nicht mal die Höherentwicklung des Menschen beschreibt, sondern dass er die Abschaffung all dessen beschreibt, was uns als Menschen ausmacht. Ja, und wer wird denn bestreiten, dass es theoretisch möglich sein wird, durch Biohacking oder durch irgendwelche Implantate, durch eine Komplettüberwachung des Menschen, den Menschen wie zu einer Maschine zu machen oder wie zu einem gefügigen Tier? Ja, ich glaube, das kann passieren und man muss nur nach China schauen mit dem Social Crediting System, wo praktisch alles bewertet, nicht alles, aber wo sozial bewertet wird, was du tust, wie nützlich du dem Staat bist, um sich vor Augen zu halten, ob wir das wollen. Und hier ist mir einerseits wichtig, dieses Menschenbild von Harari ist einfach falsch. So funktioniert der Mensch nicht. Es ist nicht, wer wir als Menschen sind. Er erklärt den Menschen nicht, sondern er tilgt ihn. Er erklärt ihn weg und das ist mein Hauptvorwurf an ihn. Und mein zweiter, genauso gewichtiger Hauptvorwurf an ihn und genauso an den Klaus Schwab und Great Reset und all die ist, diese Unentschiedenheit, ob das, was sie jetzt beschreiben, was ist, wovor sie warnen, oder was sie gut finden. Auch Vierte industrielle Revolution von Klaus Schwab und auch Great Reset. Hier wird beschrieben, okay, wir haben immer bessere Möglichkeiten der Überwachung. Harari schreibt an einer anderen Stelle auch, früher haben wir praktisch nur Daten ermessen können außerhalb des menschlichen Körpers, aber in der Zukunft wird die Überwachung unter die Haut gehen. Und du denkst, wow, das ist eigentlich so eine Horrorvision. Klaus Schwab genauso sagt, diese Technologien, die entstehen, wenn die in die Hand von Schuften gerät, dann droht absolut ganz Schreckliches zu passieren. Aber gleichzeitig denke ich, es sind ja genau diese Unternehmen, unter anderem auch Unternehmen, die im World Economic Forum agieren, die verdienen an diesen Technologien. Und die Frage ist schon, ich habe da keine eindeutige Antwort, wer genau soll diesen Prozess denn steuern? Und die Naivität, von der die ausgehen, zu sagen, ja, dann braucht es halt ein internationales Gremium und die sollen das dann entscheiden, denke ich mir, boah, möge dieses internationale Gremium mal bitte nicht korrupt sein. Also da frage ich mich, müssten wir gegen die Technologien, auch zum Beispiel gegen den Eingriff ins menschliche Genom, noch viel deutlicher Widerstand oder Kritik dran erheben. Wir haben ja tatsächlich zunehmend höchst liberale Bioethikgesetze. Zum Beispiel in Frankreich ist es weitgehend schon erlaubt, an den Mensch-Tier-Chimären zu forschen. Deutschland ist da noch ein bisschen zurückhaltender, aber es gibt diese politischen Forderungen und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, hinter diesen Entwicklungen sind natürlich immer massive ökonomische Interessen. Und das finde ich besonders eigenartig oder besonders bedenklich. Ich habe so lange darüber nachgedacht. Harari beschreibt die Welt als eine technische. Das ganze Leben ist für ihn etwas Technisches, Optimierenderes. Und die Lösungen für die Probleme, die entstehen, sind selbst wieder technisch. Also er sagt nicht, weil diese Technologien potenziell so gefährlich sind, sollten wir das und das nicht tun, sondern wir sollten uns vielmehr auf andere Sachen besinnen. Das sagt er im Vorbeigehen mal. Aber im Letzten sind am Schluss die Lösungen auch wieder noch bessere Technik. Und ich frage mich so, wow, wenn jemand dir als Lösung für ein Problem immer was verkaufen will am Schluss, wenn ökonomische Interessen, Interessen von Pharma-Seite dahinter sind, Interessen von Tech-Seite dahinter sind, sollten wir kritisch nachfragen. Das betrifft alle Bereiche. Die Frage ist immer, gibt es für das Problem, das du beschreibst, wirklich in erster Linie eine technische, eine wirtschaftliche, eine pharmakologische Lösung oder gibt es vielleicht noch mal eine ganz andere? Was im Letzten, und deswegen glaube ich, dass die Weltsicht von Harari eine große Lebenslüge ist. Was Harari im Letzten tilgt, ist die menschliche Person. Der Viktor Frankl, ich zitiere ihn ganz oft, ich befürchte, dass ich regelmäßige Besuche meines Kanals schon langweile. Der Viktor Frankl sagt, es gibt die tragische Trias des Menschen. Das sind die drei Dinge, an denen alle oberflächlichen Sinnkonzepte zerbrechen. Also allem, wo du sagst, ja, ich lebe jetzt einfach nur zum Spaß oder um berühmt zu werden. Er sagt, ja, alles schön und gut. Es gibt drei Sachen, an denen zerbricht es. Und das ist das Leiden, die Schuld und der Tod. Das Leiden, wenn du dich anstrengst und versuchst, alles richtig zu machen und dann kommt eine schwere Krankheit. Die Schuld, wenn du dich auch anstrengst, alles richtig zu machen und du bist cool und jeder will dich und dann machst du was, was dir unendlich leid tut und du weißt nicht, wie du deine Hände wieder sauber waschen kannst. Stell dir vor, du hättest ein Kind überfahren. Weißt du, wie geht man mit sowas um? Und schließlich der Tod, die Tatsache, dass auch wenn der Transhumanismus recht hat und wir nicht 80 irgendwann werden, sondern 200, naja, mit 200 sterben wir dann trotzdem. Und Leiden und Schuld erleben wir als Menschen trotzdem vorher. Und das, woran der Mensch rührt, wenn er Leiden, Schuld und Tod in seinem Leben begegnet, das nenne ich das Heilige. Das ist ein bisschen ein komischer Begriff, was ist denn das Heilige? Das Heilige ist eben genau das Unverfügbare. Das, was der Mensch nicht manipulieren, nicht kontrollieren und nicht verstehen kann. Und das muss noch nicht unbedingt religiös gefärbt sein. Ich persönlich glaube, natürlich im Letzten ist das Geheimnis Gottes die Antwort darauf, auch die Antwort darauf, warum wir Personen sind. Das glaube ich schon, nämlich der Glaube daran, dass es eine höchste Person gibt. Gott kann meines Erachtens nicht einfach nur eine Energiemasse sein, weil es das Rätsel nicht beantwortet, warum ich Person bin. Und die Person kann Harari nicht denken. Er kann genau sagen, was im Gehirn abläuft und Datenströme, aber nicht, was eine Person ist. Und da ist ein absolut fundamentaler Denkfehler drin. Denn aus der Tatsache, dass Daten angesammelt werden, ergibt sich noch lange nicht Person. Daten und Informationen gibt es tatsächlich nur, weil es Personen gibt, die daran Interesse haben. Eine Welt ohne Person kannst du überhaupt nicht denken. Wenn dich das philosophisch mehr interessiert, gibt es unglaublich gute, auch ganz moderne Bücher dazu. Zum Beispiel von Markus Gabriel, Ich ist nicht Gehirn. Es hat die Philosophie des Geistes die letzten Jahrzehnte beschäftigt, diese Frage. Gibt es vielleicht das Ich gar nicht? Sind wir vielleicht einfach nur ein Rechner? Aber die Frage ist, wer beobachtet denn dann diesen Rechenprozess? Denn offensichtlich, ich kann ja nicht abstrahieren von der Tatsache, dass ich jetzt gerade was wahrnehme. Das kann selber keine Illusion sein. Das hat Descartes richtig entdeckt. Ich kann mich über alles andere täuschen, aber nicht über die Tatsache, dass es irgendjemanden gibt, der sich gerade täuscht. Ja, wenn ich mich hier zwicke, dann tut was weh. Ich kann im Nachhinein sagen, vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber in dem Moment spüre real ich etwas. Das kann ich nicht, von dem kann ich gar nicht abstrahieren. Es ist unmöglich, von dem zu abstrahieren. Warum das Hirn kein Computer ist, warum dieses ganze Menschenbild kompletter Unsinn ist, legt eben Markus Gabriel sehr gut dar in diesem Buch, ist Ich ist nicht Gehirn. Und eine noch umfassendere, philosophische, aber gut lesbare Kritik an diesem ganzen Menschenbild ist Thomas Fuchs' Verteidigung des Menschen, Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. Und sein Argument ist ein sehr, sehr starkes, und das ist eins auch gegen Harari, wir Menschen bestehen ja nicht nur aus Hirn, sondern schon unsere Kognition, also unsere Wahrnehmung ist verleiblicht. Also ich sehe, wenn ich dich sehe, dich ja nur so klein, weil das eine Repräsentation auf meiner Netzhaut ist, in echt bist du so groß. Und wenn ich um dich herum gehe, das heißt, dazu muss ich mich bewegen, sehe ich dich von der anderen Seite. Und allein unser Blickfeld schon ist gesteuert von persönlichen Präferenzen, sogar von Gefühlen. Selbst Gefühle, soziale Interaktionen und Kognition, also Denkleistungen, sind in unserem Gehirn überhaupt nicht getrennt, sondern intensiv ineinander verwoben. Unser Körper findet sich in einem physischen Raum und in einem sozialen Raum vor, lange bevor er das reflektiert und darüber nachdenkt. Deswegen ist es Unsinn, bei einem Ich-Punkt anzusetzen, so zu sagen, okay, es könnte ja alles nur, mein Gehirn könnte in einem Tank sein und alles andere ist Illusion. Nein, das ist Unsinn, weil bevor du angefangen hast, diesen Gedanken zu denken, atmest du schon ein paar Jahrzehnte lang. Im Letzten, glaube ich, ist das, was Harari versucht, die Manifestation einer großen Lebenslüge. Nämlich letztendlich der Traum des Menschen, sich aufzulösen, weil er dann keine Verantwortung mehr hat. Eigentlich das Heilige zu tilgen, wenn du so willst. Und diese tragische Trias, nämlich das Leiden, Tod und Schuld, irgendwie unter den Tisch zu kehren. Weil das sind die Dinge, das sind die Felsen, gegen die wir mit dem Kopf rennen, wenn wir an eine Lebenslüge glauben. Und genau das, glaube ich, ist der Grund, warum Hararis Weltsicht auch nicht funktionieren wird, auch das Ganze mit Transhumanismus. Ich glaube, wir sollten davor auch nicht zu viel Angst haben. Also ich glaube schon, dass man skeptisch sein soll, aber noch viel mutiger sollten wir sagen, nee, wir Menschen sind überhaupt nicht so. Wir Menschen sind Sinnwesen. Wir brauchen Sinn und es kann nicht sein, dass diese Version von der Welt stimmt, dass ich zwar Bewusstsein habe, aber eigentlich in einem Universum lebe, das komplett hohl, leer und blöd ist. Das ist nicht überzeugend. Oder auch zu glauben, dass wir Menschen am Schluss uns damit zufrieden geben werden, in einer perfekten Simulation zu leben, das glaube ich nicht. Wir Menschen suchen nach der Wahrheit, wir suchen nach dem Guten, nach dem Schönen, im Letzten nach dem Heiligen, im Letzten nach Gott, nach tiefer Verbundenheit. Und die fängt bei der Verbundenheit mit unserem Leib, mit unserem Körper ein, mit einem Ich und Du, mit einem sozialen Du. All das kann Harari nicht denken. Er kann im Letzten dieses Unverzweckte nicht denken. Dass etwas wahr ist, dass etwas Gutes, dass etwas schön ist, dass etwas Liebe ist, ohne dass es sich rentiert. Und deswegen glaube ich, er kann im Letzten die Liebe nicht denken. Und wenn du die Liebe nicht denken kannst, dann kannst du nicht nur Gott nicht denken, sondern kannst du den Menschen nicht denken. Deshalb lies ruhig Harari, wenn du verstehen willst, wie ganz viele Menschen heute denken. Nimm ihn nicht zu ernst. Also am Schluss muss man oft ein bisschen lachen, weil es in seinen Thesen einfach ein bisschen sehr überbordend ist. Allerdings, wir sollten dieser Menschensicht widersprechen und wir sollten sehr, sehr, sehr genau hinschauen. Wenn jemand sagt, das und das und das und das ist die Zukunft, sollten wir fragen, hättest du vielleicht gerne diese Zukunft, weil du und deine Firma oder du und deine Clique dann besonders gute Möglichkeiten hättest, dein Imperium auszubauen? Oder warnst du wirklich davor? Und wenn du wirklich davor warnst, okay, dann sind wir im Gespräch. Dann lass uns schauen, wie können wir mit solchen Sachen wie immer werdender Überwachung, immer weniger Anonymität im Internet, immer den Ruf auch nach immer mehr Überwachung und immer mehr sozialer Kontrolle, wie können wir mit dem umgehen? Weil das sind grundsätzlich gefährliche Trends und die sollten wir aufstehen für den Menschen, für die Person, für die Würde, für das Heilige. So, das war mein Senf zu Harari. Wenn du sagst, ich würde eigentlich auch gerne an einer Gesellschaft mitbauen, die anders tickt. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Eden Culture. Es gibt dazu zunehmend auch eine Bewegung. Kannst mal auf edenculture.de gehen. Wir haben am 23.07. in Stuttgart eine Veranstaltung und im November auch in München. Am 19. November in München, also 23.07. in Stuttgart, 19. November in München. Bitte fühl dich herzlich eingeladen, da zu kommen. Wir wollen eine Bewegung irgendwie von Freunden entstehen lassen, die von einer anderen Zukunft träumen. Und wenn du willst, wie immer kannst du diesen Kanal abonnieren. Du kannst auch Kanalmitglied werden, weil es hier noch etliche Dutzende von Vorträgen von mir gibt, gerade auch zu Glaubensthemen, die hier im öffentlichen Kanal nicht da sind. Aber jetzt ganz wichtig, wenn du ganz anderer Meinung bist als mein Hartl Senf oder zustimmst, dann schreib doch in die Kommentare. Vielleicht hast du was von Harari gelesen und bist zu anderen Schlüssen gekommen. Ich lerne da gerne dazu. Bis zum nächsten Mal.